Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Vor uns liegt das letzte Kapitel des alttestamentlichen Buches Sacharja mit weiteren Details zu den Ereignissen am Ende der Zeiten. Der Prophet Sacharja schildert auf eindrückliche Weise, was auf das Volk Israel, aber auch auf alle anderen Völker zukommen wird. Dies ist die vorletzte Sendung zum Sacharja-Buch. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das 14. Kapitel des Sacharja-Buches beschließt den zweiten Hauptteil, in dem der Prophet Sacharja seine Prophetien niedergeschrieben hat. Der erste Hauptteil mit den Kapiteln 1 bis 8 umfasste im Wesentlichen die 10 Visionen Sacharjas. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass der zweite Hauptteil wiederum in zwei Abschnitte aufgeteilt ist. Sowohl das 9. als auch das 12. Kapitel beginnen mit der Ankündigung: Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Mit den beiden Lasten sind Gerichtsbotschaften gemeint. Die erste Last erfüllte sich mit dem ersten Kommen des Messias, Jesus von Nazareth. Der zweite Abschnitt umfasst die Kapitel 12 bis 14. Dort geht es vorwiegend um das zweite Kommen Christi, aber nicht ausschließlich. Im letzten Kapitel, das nun vor uns liegt, wird manches aus den Kapiteln 12 und 13 nochmals zusammengefasst oder unter einem anderen Blickwinkel aufgegriffen. Auf jeden Fall finden sich beim Propheten Sacharja viele wichtige Prophetien über das erste und zweite Kommen des Messias. Bei den Auslegungen aller Prophetien habe ich darüber gesprochen, wie es Israel gemäß dieser Prophetien ergeht und wo sich das Volk jeweils aufhält. Wir haben gehört, dass sich Israel als Ganzes bekehren wird und dass der Heilige Geist ausgegossen werden wird. Das alles wird den Weg bereiten für das zweite Kommen des Messias. Auch haben wir gesehen, dass es eine sehr schwere Zeit für Israel sein wird. Diese schwere Zeit nennt Jesus selbst die große Trübsal bzw. die große Bedrängnis. Das letzte Kapitel bei Sacharja ist in gewisser Weise der Höhepunkt des Buches, aber es fügt sich natürlich in das gesamte Buch ein. Hier geht es um die Aufrichtung der Herrschaft Jesu, wenn er zum zweiten Mal auf die Erde kommt. Sacharja sagte den Menschen damals aber nicht einfach, was in Zukunft geschehen wird. Diese Prophetien sollten die Menschen damals nicht nur informieren, sondern sie sollten sie vor allem ermutigen. Bevor ich auf die einzelnen Verse eingehe, möchte ich zunächst einige Dinge klarstellen. Zum einen: Dieses Kapitel ist von Anfang bis Ende Prophetie. Und zum anderen, es geht hier um die Endzeit. Es geht um die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Viele Theologen halten das jedoch nicht für Prophetie, deren Erfüllung noch auf sich warten lässt. Sie meinen, man könne das schon auf die heutige Zeit anwenden. Das führt jedoch zu sehr merkwürdigen Auslegungen. Das können Sie mir glauben. Manche Theologen behaupten, dieses Kapitel trotzt jeder historischen Erklärung. Dem stimme ich voll und ganz zu, aber meine Begründung ist eine andere. Zusammen mit diesen Theologen stelle ich fest, dass das, was prophezeit wurde, in der Geschichte bisher nicht passiert ist. Doch meine Schlussfolgerung daraus lautet: Dieses Kapitel ist von Anfang bis Ende prophetisch. Es war damals Prophetie und es ist auch heute noch Prophetie, denn diese Worte werden sich erst in der Zukunft in vollkommener Weise erfüllen. Jede Auslegung muss den Textzusammenhang berücksichtigen. Wenn wir einen Teil der Schrift auslegen, dann dürfen wir den Kontext, also den inhaltlichen Zusammenhang, nicht außer Acht lassen. Das gilt auch für prophetische Texte. Jeder Text steht im Zusammenhang mit dem Text davor und dem danach. Dieser Zusammenhang muss beachtet werden. Bei der Schriftauslegung muss darüber hinaus aber auch der Gesamtzusammenhang der Schrift mit bedacht werden. Man kann nicht einfach einzelne Verse auslegen, ohne die Auslegung auf die gesamte Schrift zu gründen. Ich gehe sogar so weit, dass ich Ihnen einen Vorschlag mache. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was ein Pastor oder Prediger wirklich glaubt, dann bitten Sie ihn doch einfach, Ihnen das letzte Kapitel von Sacharja zu erklären. An der Art und Weise, wie er dieses Kapitel auslegt, werden Sie vermutlich herausfinden können, was er glaubt. Das klingt vielleicht etwas gemein dem Pastor gegenüber, aber ich denke, Sie verstehen, wie wichtig dieses Kapitel ist. Ausleger, wie zum Beispiel der deutsche Theologe Ernst Wilhelm Hengstenberg, sind der Meinung, Sacharja 14 spricht von der gesamten messianischen Zeit. Das ist ein großer Zeitraum und schließt auch die Zeit der christlichen Gemeinde heute mit ein. Meiner Meinung nach kann man das nicht aus dem Text herauslesen. Deshalb geht Hengstenberg auch nicht ins Detail. Ein anderer Theologe schreibt dazu, ich zitiere, diese Verse beziehen sich daher nicht auf eine bestimmte Situation. Sie beschreiben keine Belagerung, Einnahme oder Gefangennahme, die sich wirklich zugetragen hat. Diese Verse sind ein Bild für eine Situation, die wir in neutestamentlicher Zeit immer wieder finden. Gottes Volk wird ständig Anfeindungen ausgesetzt sein und von den Feinden viel erleiden müssen. Israel wird also erniedrigt werden, aber es gibt immer noch einen Rest des Volkes, der übrig bleibt. Und dieser Rest ist nicht einmal so klein. Zitat Ende. Wieder andere Theologen sehen im letzten Kapitel des Sacharja-Buches den Irrtum der jüdischen Endzeiterwartung. Aber der amerikanische Theologe Merrill Unger sagt, dass diese Erwartung nur insofern falsch war, als sie, Zitat, die vorhergesagte Ablehnung und den Tod des Messias als unabdingbare Bedingung für die Aufrichtung seiner Herrschaft völlig übersah. Liebe Hörer, die fraglichen Verse sind aus meiner Sicht nicht in einem übertragenen Sinne gemeint. Der Rest, von dem die Rede ist, ist ein Rest des jüdischen Volkes. Von daher gehe ich davon aus, dass dieses Kapitel 14 des Sacharja-Buches vollkommen eschatologisch, also auf die Endzeit ausgerichtet ist. Es geht hier nicht um das erste Kommen des Messias, sondern hier geht es um die Endzeit, und zwar von Anfang bis Ende. So viel zum Hintergrund von Sacharja 14. Schauen wir uns nun den ersten Vers an. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Das wäre doch mal eine Schlagzeile. Seht, der Herr kommt. Wie so oft bei einer Überschrift erklärt erst der Zeitungsartikel an sich, was sich hinter der Überschrift wirklich verbirgt. So ist es auch hier. Der Vers beginnt mit den Worten, siehe, es kommt für den Herrn die Zeit. Das sind große Worte, die die nächsten Verse ankündigen. In den ersten drei Versen geht es um die Belagerung Jerusalems. In den Versen 4 bis 7 ist dann vom persönlichen Kommen des Messias die Rede. Darauf ist Sacharja zwar auch schon an anderer Stelle eingegangen, aber hier sehen wir es aus einem anderen Blickwinkel. Wenn es zum Beispiel um die Belagerung Jerusalems geht, haben wir in den vorangegangenen Kapiteln mehr über die Erlösung Israels gehört. Sacharja sprach diese Prophetie also aus, um die Menschen damals zu ermutigen. Aber in diesem Kapitel werden wir sehen, wie furchtbar dieser Tag des Herrn eigentlich sein wird. Der Prophet Joel sagte, dass der Tag des Herrn nicht Licht ist, sondern Finsternis. Er beginnt in der Finsternis. Die Menschen zu dieser Zeit werden so hoffnungslos sein und so hilflos, dass wir es uns kaum vorstellen können. Deshalb spricht Joel von Finsternis. Zurück zu unserem Vers aus dem Sacharja-Buch. Bei den Worten, siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, wird im hebräischen Bibeltext wieder der Begriff Tag des Herrn verwendet. Für eine Schlagzeile wäre er ebenfalls geeignet. Stellen Sie sich vor, in der Zeitung steht in großen Lettern Tag des Herrn, Doppelpunkt, Finsternis, Ausrufezeichen. Viele Menschen haben bisher gedacht, sie bringen das Himmelreich auf Erden oder das tausendjährige Reich. Aber niemand hat es geschafft, und das wird auch kein Mensch schaffen, denn das kann nur Jesus Christus. Man kann Vers 1 auch so übersetzen. Siehe, es kommt ein Tag, der Tag des Herrn. Da wird die bei dir gemachte Beute in deiner Mitte verteilt. Sacharja sieht den Tag kommen, der mit dem letzten Gericht über Israel beginnt. Israel wird ein letztes Mal belagert und eingenommen werden. Aber am Ende dieses Tages wird nicht der Sieg der Völker über Israel stehen. Nein, am Ende dieses Tages steht die Herrschaft Gottes, nachdem er auch über die Völker Gericht gehalten hat. Vers 2 erklärt uns, wie es dazu kommen kann. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Hier wird uns die letzte Belagerung Jerusalems richtig vor Augen gemalt, und das in furchtbar drastischen Bildern. Der Feind wird die Stadt einnehmen. Und wenn Sacharja von allen Völkern spricht, dann werden bei dieser Schlacht Vertreter aller Völker eine Rolle spielen. Vielleicht fragen Sie sich, wie das gehen soll. Denken Sie nur an die Vereinten Nationen. 40 Jahre lang waren UN-Truppen auf den Golanhöhen stationiert, also im Gebiet von Israel. Diese Soldaten kamen aus verschiedenen Nationen und sie sollten die Grenze zwischen Israel und Syrien sichern helfen. Ich stelle mir das so vor. Am Tag des Herrn wird das anders sein. Da wird es eine Armee mit Vertretern aller Nationen sein, die Jerusalem angreifen wird. Also werden alle Völker Jerusalem belagern und einnehmen. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob Gott nicht plötzlich wortbrüchig wird. Er hatte doch in den vergangenen Kapiteln zugesagt, Jerusalem zu schützen, so dass es den Völkern nicht gelingen wird, Jerusalem einzunehmen. Ich bin gewiss, das wird er auch tun. Aber nun wird Jerusalem bei einer erneuten Belagerung fallen. Und doch geschieht das nicht ohne Gottes Wissen und ohne seinen Willen. Er weiß es, und er hat es Israel vorher verkünden lassen. Er selbst wird dieses Gericht über Israel bringen. Dieses Gericht geht einher mit Plünderungen, Vergewaltigungen und Verschleppungen. Die menschliche Brutalität hat sich über die Jahrhunderte nicht verändert. Und doch werden einige entkommen. Furchtbare Dinge muss der Prophet Sacharja hier im Namen Gottes verkünden. Aber in all dem Furchtbaren gibt es auch Trost. Es wird nicht das ganze Volk vernichtet werden. Ein Rest wird übrig bleiben. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Jerusalem wird also belagert und eingenommen werden. Aber dann kommt Gott ins Spiel. Hier wird die Hilfe Israels nicht von Norden oder Süden kommen und auch nicht von Osten oder Westen. Die Hilfe Israels wird vom Herrn kommen, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich bin überzeugt, es wird niemand anderes sein als der Herr Jesus selbst. Er wird wiederkommen auf diese Erde, und er wird sein bedrängtes und verfolgtes Volk befreien und die Völker besiegen. Hier sehen wir wieder deutlich, wie Gott alles umkehren kann. Was wie ein Sieg aussieht, kann zur Niederlage werden. Die vielen Völker haben Jerusalem eingenommen und denken, sie hätten gesiegt. Aber mitten in der Katastrophe, wenn für Israel alles verloren scheint, bleibt Gott der Handelnde. Er kann sogar diese furchtbare Niederlage für Israel in einen Sieg verwandeln. Und für die Völker wird der Sieg zur Niederlage. Gott kann alles umkehren. Sieg wird zur Niederlage, Niederlage zum Sieg. So wie am Kreuz, wo der Tod zum Leben wurde. Jesus starb, damit wir frei sind und ewig leben können. Das macht Gott. Er bleibt der Handelnde. Er hat alles unter Kontrolle, auch wenn es ganz anders aussieht. Sacharja sagt, dass Gott in den Kampf eintritt, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Als die Israeliten diese Worte hörten, dachten sie sicher an einige Schlachten, in denen Gott wirklich für sie gekämpft hatte. Zum ersten Mal am Roten Meer, wo Mose vorher gesagt hatte, »Fürchtet euch nicht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein.« Und so geschah es. Die Armee der Ägypter starb in den zurückströmenden Wassermassen. Aber nicht nur dort kämpfte Gott für Israel, sondern auch später, bei Gideon und einige andere Male. Wer Israel angreift, der greift Gott selbst an. Und dann kämpft Gott auch selbst, für sich und für sein Volk Israel. Kommen wir zu Vers 4. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Dieser Vers beginnt mit den Worten, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg. Hier wird uns wieder etwas Gewaltiges vor Augen gemalt, und ich bin mir sicher, dass es ganz wörtlich zu verstehen ist. Nicht nur der Ölberg, sondern auch Jerusalem und alle Menschen, von denen da die Rede ist. Wenn Jesus Christus als Herr wiederkommt, werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Sacharja sagt, dass die Füße Jesu hier Bodenberührung haben werden. Vermutlich wird Jesus genau dort wieder auf die Erde kommen, wo er in den Himmel aufgefahren ist. Auf jeden Fall wird er von hier aus offenbar werden. Er ist heute schon der verherrlichte Herr. Seine Füße tragen die Nägelmale. Aber die Füße Jesu haben den Ölberg verlassen, als er von dieser Erde genommen wurde. Doch wenn Jesus wiederkommt, dann wird er, nach meiner Überzeugung, wieder auf dem Ölberg stehen. Das haben die Engel seinen Jüngern zugesichert, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ich bin mir sicher, dass Sacharja hier schon von der Erfüllung dieser Prophetie der Engel spricht. Wann wird das geschehen? Zu der Zeit, wenn der Tag des Herrn ist, wenn Jerusalem zum letzten Mal belagert und eingenommen wird. Jesus wird also auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Diese Worte sind natürlich kein Zufall. In der Schrift lesen wir es oft, dass die Hilfe für Israel aus dem Osten kommt. Deshalb ist das Osttor in Jerusalem für die Juden so wichtig. Dieses Tor wird auch das Goldene Tor genannt. Die Juden erwarten, dass der Messias durch dieses Tor einzieht. Ich denke jedenfalls, dass Jesus bei seinem zweiten Kommen von Osten kommen wird. Von Sacharja wissen wir, dass er auf dem Ölberg stehen wird. Ich lese noch einmal den zweiten Teil unseres Bibelverses aus Sacharja 14. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Hier werden gewaltige Veränderungen vorhergesagt. Es wird, nach meinem Verstehen, ein Erdbeben geben und der Ölberg wird sich genau in der Mitte spalten. Die eine Hälfte wird dann im Norden stehen und die andere im Süden. Und zwischen diesen beiden Teilen wird es ein tiefes Tal geben, denn es heißt ja, die Teile werden sehr weit auseinander sein. Rings um Jerusalem finden wir zwar jetzt schon sehr unwegsames Gelände. Ich habe noch nie eine vergleichbare Landschaft gesehen. Überall gibt es Berge, im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Wenn man Richtung Süden fährt, nach Bethlehem, dann fühlt sich das an wie eine Fahrt auf der Achterbahn. Bergauf und bergab, ein Berg nach dem anderen. So ist es auch im Norden. Und wenn man nach Westen fährt, genau das Gleiche, überall riesige Felsen und Felsbrocken. Das gleiche Bild bietet sich Richtung Osten, wenn man Richtung Jericho fährt, Berge über Berge. Aber dort muss man nicht Achterbahn fahren, denn da haben schon die Briten in den 1920er Jahren begonnen, eine Autobahn zu bauen. Und wer die Autobahn nutzt, bemerkt kaum noch, wie unwegsam das Gelände eigentlich ist. Die Landschaft um Jerusalem herum ist also bergig und unwegsam. Aber der Ölberg, er ist nicht gespalten. Doch Sacharja sagt voraus, Gott wird den Ölberg spalten. Damit verfolgt er ein bestimmtes Ziel, wie wir im nächsten Vers sehen werden. Doch solch ein Erdbeben hat ja zunächst einmal etwas Schreckliches an sich. Wie tröstlich ist es doch zu wissen, dass Gott alles in der Hand hat. Wie tröstlich ist es zu wissen, dass sein Wort wahr ist und dass es niemals seine Geltung verliert. Alles, was Gott vorhergesagt hat, das wird eintreffen. Auch das, was Sacharja in Gottes Namen vorhersagte, wird eintreffen. Gott wird den Ölberg spalten. Das ist sicher ein sehr markantes, eher schreckliches Bild. Wie tröstlich müssen dagegen für Israel die Worte des Propheten Jesaja geklungen haben. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus Kapitel 14 des Sacharja-Buches die Verse 1 bis 4. Beim nächsten Mal sind die restlichen Verse dieses Kapitels an der Reihe und damit die restlichen Verse des Buches Sacharja als Ganzes. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.